SRF 1.
SRF 1.
Immer am Donnerstagabend mit der Mundart-Sendung «Schnabelweit». Da haben wir Ihnen unter anderem Antworten auf Ihre Fragen zu Mundart-Wörtern, Namen und Redewendungen. Wie zum Beispiel die Frage von der Roswitha Weber von Rorschach am Bodensee. Sie kennt den Ausdruck «Humeli-Totsch» für jemanden, der schlecht aus sich raus kann. Und sie möchte von unserem Redakteur Markus Gasser gerne wissen, was es mit dem Wort auf sich hat.
Ja, das ist ein Wort, das ich so tatsächlich nie gefunden habe. Aber man kann den Einzelteil des Humeli-Totsch anschauen und kann so das Wort einigermaßen als Gesamtsau erklären.
Also ein Einzelteil Humeli, das wäre also die Hummel, das Insekt?
Ja, Hummel, Humble, Ummele, Umble oder eben Humeli, sagt man in den verschiedenen Dialekten. Das ist die Hummel. Die hat ihren lautmalerischen Namen vom Verb «humme», wo «summe» bedeutet. Und jetzt beim Schimpfwort Humeli-Totsch ist eine übertragene Bedeutung vom Hummeli gemeint. Ein Kind kann ein Hummeli sein oder ein wildes Hummeli. Das heisst, es ist unruhig oder lärmig, so wie ein hektisches Insekt eben. Man kann auch sagen, so ein Kind ist ein Ameisen, also die schnelle Bewegung von diesen Tieren, die gibt das Bild vom nervösen, unruhigen Kind. Jetzt beim Hummeli gilt lustigerweise aber auch das genaue Gegenteil. Im Raum Zürich hat man offenbar am schlechtesten, dem letzten Schüler von der Klasse Hummeli gesagt, also am langsamsten von allen.
Mich dünkt es tatsächlich, das Hummeli sei im Vergleich zu Bienenli oder zu Wespe eher ein bisschen langsam und schwerfällig. Aber ist jetzt ein Hummeli-Totsch ein Lahme oder eben ein Nervöse?
Das erklärt sich vom zweiten Wortteil Totsch her. Ein Totsch, das ist nämlich eine breiige Masse oder auch ein Holzklotz. Früher hat man mit geschnitzten Holzscheiteln gebäbelt. Darum kann ein Totsch eben auch ein Baby sein. Und von dort hat man das Wort übertragen auf einen kurzen, dicken, meistens schwerfälligen Mensch oder auf einen, der wenig Verstand hat. Also wenn jetzt beim Humeli-Totsch mit Humelis nervösen Insekt gemeint wäre, dann wäre das ja ein Widerspruch zum Totsch. Das könnte man eigentlich gar nicht erklären. Einerseits langsam schwerfällig, andererseits nervös. Darum ist der Humeli-Totsch wörtlich die Verdopplung von der Bedeutung schwerfällig, langsam, zurückgeblieben. Und das passt ja auch zu der Bedeutung verstockt, die die Frau Weber braucht für jemanden, der nicht aus sich rauskommt.
Das wäre jetzt also geklärt. Weitere spannende Mundartbegriffe, so gegen die Viertel vor 10 da der Schnabelweit. Definitiv kein verstockter Humeli-Totsch ist die Winterthurerin Charlotte Pederniana. Ganz im Gegenteil, wie ihre schönen Mundartgeschichten übers Altern zeigen. Wir stellen Ihnen die Autorin und ihre Ansichten vor. Redaktion Susanne Sturzenegger, am Mikrofon Mike Lamar.
Togen had zugetan, bist ständig und immer da, wenn ich für jemand anders sorgen kann. Du bist auf dem Meer, mein Rettungsboot, du bist mein Hingertür in Not, du hast mich immer akzeptiert, du bist alles, was mich interessiert. Ich kann nicht ohne Musik, du bist bei mir der Ton, ich kann nicht ohne Musik. Lass mit uns nie vergehen. Du hast mein Leben vertonen, bringe dich nicht aus meinen Ohren. Ist meine grosse Liebe, wär verloren, was dir nicht gebe. Unenttäuscht, bist du mir nie, ohne dich wär ich nicht hier. Du bist mehr als eine Romanze, mit uns ständig zusammen tanzen. Du bist alles, was mich interessiert. Ich kann nicht ohne Musik. Du bist bei mir der Ton. Ich kann nicht ohne Musik. Ich habe noch nie anders im Kopf gehabt. Ich kann nicht ohne Musik. Ich habe nicht einmal mehr ein Hobby. Ich
hast mich immer akzeptiert. Du bist alles, was mich interessiert. Ich kann nicht ohne Musik. Du bist bei mir der Ton. Ich kann nicht ohne Musik. Ich habe noch nie anders im Kopf gehabt. Ich kann nicht ohne Musik. Ich habe nicht einmal mehr ein Hobby. Ich bin ständig am Singen. Die Songs am Rausbringen. Ich hoffe, du verstehst, dass das mit uns nie vergeht.
Oh ja, es würde uns doch wirklich etwas fehlen, so ganz ohne Musik. Die Halunken haben Sie gehört hier auf SRF 1 in der Mundartstunde Schnabelweit. Alle wollen alt werden, aber keiner will es sein, hat der deutsche Schauspieler mit Schweizer Pass, der Gustav Knuth, mal gesagt. Und er hat es getüpft, oder? Aber ob es uns passt oder nicht, wir alle werden immer älter. Darum nehmen wir es doch am gescheitsten mit Humor. So wie die 78-jährige Winterthurerin Charlotte Pederniana. Sie schreibt Mundartgeschichten über das Alter und das Älterwerden mit viel Augenzwinkern. Da gerade mal ein Ausschnitt aus ihrem Text «Wenn ich einmal alt bin», gelesen von Sandra Werner.
«Wenn ich einmal alt bin, schlarpe ich in den Finken zum Lädeli über und kaufe Joghurt und lasse ihn auf dem Tisch stehen, bis er Schimmel hat, und dann rühre ihn fort. Ich habe noch nie gern Joghurt gehabt. Wenn ich einmal alt bin, stelle ich am Morgen den Fernseher an und schlampe den ganzen Tag im Nachthemd rum. Wenn ich einmal alt bin, will ich auch nicht mehr leben. Wenn ich einmal alt bin, bin ich vielleicht schon tot. Wenn ich einmal alt bin, rühre ich den Kindern Stein an und strecke ihnen die Zungen raus. Die müssen ja nicht meinen. Wenn ich einmal alt bin, trinke ich nur noch Eierlikör. Wenn ich einmal alt bin, lasse ich mich liften und das Fett absaugen, bis mich niemand mehr kennt und dann zügle ich auf obere. Wenn ich einmal alt bin, bist du auch alt, bist noch viel älter, bist schon tot oder scheintot. Wenn ich einmal alt bin, gebe ich das Auto an Fritz, aber nicht voran. Wenn ich einmal alt bin, bist du auch alt und dann schauen wir, wer es zuerst litzt. Wenn ich einmal alt bin, esse ich Zigger und Bärlauch und so viel Schoki, wie ich will. Wenn ich einmal alt bin, lasse mir nicht mehr alles gefallen. Wenn ich einmal alt bin, will ich den Willi auch nicht mehr. Wenn ich einmal alt bin, rühre ich die Skifurt und die Schlittschuhe und die Wanderschuhe und den Schlitten und die Walkingstöcke und die Herrenbändchen und den Gymnastikballen und den Massageigel und den Hometrainer und den Wassergymnastikgurt und die Trainingsmatte und den Medizinball und all das Zeug, das ich nie brauche. Wenn ich einmal alt bin, kommt es auch nicht mehr drauf an. Wenn ich einmal alt bin, gibt es einen Klapf und dann ist der Zapfen ab. Aber noch nicht jetzt.
Wenn ich einmal alt bin, dann mache ich alles, was mir passt. Das also die Aussage von der Charlotte Pederniana in ihrem Text. Aber ist es wirklich so einfach? Hat man im Alter wirklich mehr Freiheiten? Das hat unsere Schnabelweit-Redaktorin Susan Sturznegger von der Charlotte Pederniana wissen.
Ja und nein. Aber im Allgemeinen bleiben die Leute einfach, wie sie sind. Wenn sie in jungen Jahren ecklig und engstirnig sind und alle Leute kritisiert, dann sind sie im Alter genau gleich. Sie sind ecklig und engstirnig und können dann immer noch kritisieren. Aber andererseits, was hat man da für Vorteile? Man kommt AHV über, das ist der Vorteil vom Altwerden. Und man kann in den Museen ein bisschen billiger rein. Und sogar im Theater oder Sonntagnachmittag kann man ein bisschen billiger rein. Aber dann will man eigentlich auch nicht unbedingt gehen. Dort hat es lauter alte Leute dann.
Ab wann ist man denn alt?
Ja, ab wann ist man alt? Ich würde sagen, erst vom nächsten Jahr an.
Eben, Sie sagen ja, aber noch nicht jetzt.
Nein, sicher noch nicht jetzt. Eben das nächste Jahr. Aber ich kann natürlich nicht sagen, was ich dann das nächste Jahr sage. Das sehen wir dann.
Wenn Sie jetzt vergleichen, alte Leute früher und alte Leute heute, was stellen Sie da fest? Was gibt es da für Unterschiede?
Die alten Leute früher, da haben wir das völlig normal gefunden, dass einer einen Stecker gehabt und ein bisschen Buck gelaufen ist. Und ob sie arm gewesen sind oder ich, sie haben immer müssen ganz traurige Lümpen rumlaufen. Nicht wie heute die älteren Leute und sogar die alten Leute. Die können in ganz farbigen Kleidern rumlaufen und in Turnschuhe. Und wenn die jungen Leute spotten, dann strecken wir ihnen einfach die Zunge raus und sagen, ihr werdet vielleicht einmal alt, wenn ihr Glück habt.
Finden Sie, das Altsein ist heute einfacher als früher?
Altsein ist nicht einfacher wie früher. Wenn du früher alt warst, bist du mal abgelegen und gestorben. wenn man heute alt ist, dann wird man da und dort geflickt und mal das, mal selb und da noch ein bisschen. Und darum sind auch wir alten Leute, ich bin nicht alt, aber wir älteren Leute kosten so unmässig viel, so gegen sieben Cent.
Was macht Ihnen denn heute mit 78 Mühe?
Was mir Mühe macht, ist, ich habe ein bisschen gesundheitliche Probleme und sonst macht mir nichts Mühe.
Wobei, halt, noch etwas gibt's beim Älterwerden, dass man immer häufiger Sachen vergisst. Namen zum Beispiel oder auch Bücher, die man gelesen hat. Auch darüber hat Charlotte Pedagnana eine Geschichte geschrieben.
Ich kenne den Hermann und Charlotte schon lange. Ich habe sie erst mal getroffen, als ich ihn in der Buchhandlung gestiftet habe. Der Hermann ist bei den Franzosen gestanden und Charlotte bei den Russen. Wir haben ein bisschen plaudert und dann hat er La Chute gepostet und sie Krieg und Frieden. Sie sind viel in den Laden gekommen. Sie sind meine besten Kunden gewesen. Mit der Zeit haben wir uns angefreundet und dann sind wir sogar dicke Freunde geworden. Das sind wir heute noch. So weit, wie es noch möglich ist. Sie sind viel gereist und haben natürlich immer viel zu lesen mitgenommen. Einmal sind sie allerdings in einen Lesenotstand geraten an einem abgelegenen Ort. Sie sind auf einer von diesen äusseren Riffinseln von der Salomonen gewesen und ihren Bücherkoffer ist am Henderson Airport liegen geblieben. Dort, wo sie gewohnt haben sie gerade ein paar Taschenbücher auf Japanisch gefunden und Dantons Tod, wo die Ermittlerfrau Spuren gehabt hat. Und ein Krimi hatte sie auch noch gehabt, aber dem habe die letzte Seite gefehlt. Sie seien so süchtig nach dem gedruckten Wort, dass sogar die Hausordnung auf Pidgin gelesen haben. Auch mit der seien sie gleich fertig gewesen. Die beiden sind dann zusammengezogen und haben ein Haus gebaut. Jetzt sind zwei Bücherberge aufeinander gestossen. Ganz wie in der Geologie sind sie langsam aufeinander zugekommen und haben sich aufgetürmt zu einem gewaltigen Massiv. Der Hermann und Charlotte haben alle Möbel, alle Böden, alle Fensterfüllungen und dann alle Türfüllungen und am Schluss alle Zimmer gefüllt mit Büchern. Man konnte nur noch vom Garten her über den Keller ins Haus einkriechen. «Das kann ja nicht so weitergehen», hat der Hermann gesagt. «Man braucht ja vielleicht all die Bücher gar nicht», hat Charlotte gesagt. Sie hat natürlich recht gehabt. Sie haben die Bücher gar nicht gebraucht. Sie haben sie ja alle gelesen gehabt und sie haben gewusst, was drin steht. Sie haben es gespeichert. Sie haben wahnsinnig viel gewusst. Dona. Wir haben etwa die Zitate gespielt. Entweder zu dritt oder zu viert oder zu fünft, je nachdem, wer hat mitmachen wollte. Das ist so ein Gesellschaftsspiel, wo einer ein Zitat sagt und die anderen müssen wissen, von wem das ist und wo das steht. Wir haben es immer lustig gehabt dabei. Charlotte hat meistens gewonnen. Jetzt haben sie angefangen, den Bücher-Himalaya wieder abzubauen. Ein Zimmer ums andere haben sie leer geschaufelt. 10 Lastwagen haben die Bücher abgeholt. Zu selber Zeit etwa hat Charlotte den ersten Unfall gehabt und ist ins Spital gekommen. Sie war nachher nicht mehr gleich gewesen. Ich weiss nicht, ist es die Anästhesie gewesen, aber sie hat ein bisschen nachgelassen. Nach dem Beinbruch ist der Bruch von der Kniescheibe gekommen und dann die Hüfte. Das hat auch noch 3 Operationen gebraucht und 25 Jahre nachher dann der Velounfall, wo sie beide Arm gebrochen hat. Auch am Hermann haben heftige Ereignisse oder, wie dem willst du sagen, in seine Gedächtniswirtschaft eingegriffen. Die Hardware hat gelitten und die Software denke auch. Sie sind auch älter geworden, das hat man gemerkt. Sie hat einmal gesagt, die Wörter ziehen in unordentlichen Häufen an ihnen vorbei und sie wollen es gerne heben, wenn sie es kennen. Aber dann verschlüpfen sie ihnen immer gerade. Wo ich einmal dort war, haben sie gerade ein bisschen genuscht und vielleicht etwas gesucht. Hast du «Krieg und Frieden» gelesen? In der Neuübersetzung von der Svetlana Geier? Du meinst Geierwalli? Hat sie den Anzugruber übersetzen lassen? Welche Wanzenpuder? Krieg oder Frieden? Nein, lieber kein Krieg, ich habe lieber Frieden. Das Buch meine ich. Ein Buch? Welches Buch? Von Friedrich Schiller? Friedrich Goethe, Friedrich Frisch, Friedrich Dürrenast, Mattenfrieder? Welches Buch meinst du? Das Buch über den Frieden. Natürlich kann ich mich erinnern. Wir sind doch zusammen zu Moskau und haben das Rundbild angeschaut, wo Krieg und Frieden geheissen hat. Ja gut, kaufen wir doch den Katalog. Ist, glaube die Schlacht von Waterloo gewesen. Hast du La Chute schon gelesen? Ja, Hanni. Der Franzose, wie heisst er schon wieder? So etwas wie ein Cognac. Nein, nicht das eben andere. Und dann lässt er sich zu Tod fahren von seinem Verleger. Oder ist das etwa der gewesen, der im Flugzeug abgestürzt ist über einen Prinz? Die ganze Zeit ist wieder etwas passiert. Als ich Hermann und Charlotte das nächste Mal besucht habe, war von dem grossen Bücherberg nur noch ein Hügel herum. Sie haben die Bücher nicht mehr gekannt. Wer hat eigentlich die Bücher da gebracht? Spitex. Das sind nicht unsere Bücher. Komm, bringen Sie ins Brockenhaus. Die beiden haben Krieg und Frieden und La Chute gekauft, wie sie es noch nie voran gesehen haben und endlich wollten lesen. Sie haben alle Geschichten schon nach ein paar Seiten gerade wieder vergessen. «Hast Krieg und Frieden gelesen? Tolle Geschichte, aber ein bisschen lang. Ist auch ein langer Krieg gewesen. Hast La Chute gelesen? Gib es mir, wenn du es fertig gelesen hast. Kann ich dafür deinen Krieg und Flieder haben? Frieden, ja, von wem heisst es schon wieder? Der Russ da, wo das Geierbuch übersetzt hat, etwas mit Dolomiti vielleicht, oder irgendetwas toller oder so? Ich besuche es immer noch und würde ihnen gerne jemanden ein Buch mitbringen. Aber sie lesen immer «Krieg und Frieden» und «La Chute», immer die gleichen zwei Bücher, und sie kommen ihnen jedes Mal ganz neu vor. Sie hätten da keinen Platz für mehr als die zwei Bücher. Dort, wo sie jetzt sind.
Wenn ich mal alt bin, 60 und mehr, hoffe, es geht noch lang. Machst mir dann von Zeit zu Zeit eine Münze Tee, kommst am Sonntag mit mir an See. Vielleicht habe ich Rheuma, brauche einen Stock, führst mich dann am Arm. Fährst du dran grusen, wenn ich will schmusen, gehst mir dann noch warm. Wart nur, dich brecht's auch. Ja, noch bevor das glaubst, kommt schon die AHV. Du könntest mich noch brauchen zum Basteln im Haus, wenn's es sicherig putzt. So, aber das Oberätschchen lesen wir vor dem Schmiedefeuer. Und ich könnte sagen, kühl ist es hier. Ich arbeite im Garten, hole noch die Milch. Sag, was willst du noch mehr? Wenn ich mich kratze an meiner Glatze, kannst du mich denn noch sehen? Jeden Sommer mieten wir ein Wönigli im Toggenburg, wenn's noch einen mag. Wir haben gespart ein Leben lang. Dass unser Sohn etwas erbt, wenn von uns eins stirbt. Ich ging dich jassen, wär's mir recht bös, manchmal würd's halt spät. Dafür hättest du die Freude an deinen Enkelkind, so gelungen fänd man nimmer so geschwind. Und plötzlich eine Grippe, giftig und schwer, nimm wie die von fern. Wenn ich so alt bin, dass ich fast kalt bin, hast mich denn noch gern. La 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 ba ram ba ra ra ram ba ra ra ri ra 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 ram pam pa ram.
«Wenn ich mal alt bin», Franz Hohler im 87 zur Melodie von den Beatles. Sie hören die SRF1 Mundartsendung «Schnabelweit». Heute mit Geschichten von der Charlotte Pederniana. Die 78-Jährige schreibt schon lange. Früher vor allem auf Hochdeutsch für Regionalzeitungen, heute aber vor allem ihre Winterthurer Mundart. Sie sind traurig und lustig, ihre Geschichten über das Alter. Und manchmal schreckt sie nicht einmal vor einem kleinen Mord zurück. Hören Sie der Charlotte Pederniana ihren Text «Naturliebende Frohnatur», «Nichtraucher, Vegetarier, geschieden, sucht sie».
Die Woche habe ich doch gemeint, ich habe die Agathe auf dem Rebstockwägli gesehen, wo ich zu meiner Schwese auf Hund gegangen bin. Ich habe ihr noch gehupet, aber sie hat nicht herumgeschaut. Und als ich auf den Meierhofplatz gekommen bin, war niemand mehr herum. Es hat mich wirklich Wunder genommen, ob sie noch lebe. Wäre ja schön, wenn sie noch lebte. Wir haben ja hier alle gemeint, er hätte sie umgebracht. Was heisst gemeint? Wir sind sicher gewesen. Wir sind ja jetzt noch sicher. Der Gatte wäre ja nicht einfach fortgegangen, ohne einer von uns etwas zu sagen. Ich weiss noch wie heute, was für einen schönen, heissen Frühling das wir hatten, wo sie eingezogen ist. Das ist, warte mal, der Ralf war hier, glaube ich, noch im Kindergarten. Ah nein, das war die Zählinne. Also etwa vor 5 oder ist es echt doch mehr gewesen? Also etwa hier. Vielleicht war es auch ein bisschen später gewesen. Jedenfalls hat Agathe ein paar vom Haus eingeladen zum Kaffee. Sie hat das Inserat ausgeschnitten und uns gezeigt. Naturliebende Frohnatur, Nichtraucher, Vegetarier, geschieden, sucht Gleichgesinnte sie. Oder so etwas ist gestanden. Sie hat ein bisschen plagiert. Wie es ihr doch gut gegangen sei und was für ein toller Mann das der Philipp sei. Nichtraucher, Vegetarier und so. Eine frohe Natur. Der Philipp hat immer fröhlich gepfiffen, wenn der Gater am Samstag gestaubsaugert hat. Es sei ein bisschen schwierig zum Staubsaugen, hat sie einmal gesagt. Der Philipp hat die ganze Wohnung voller Pflanzen gehabt und immer wieder etwas dazu gekauft. Der Gater hat gesagt, sie können nur grad mit den kleinsten Düsen arbeiten. Und noch später hat sie gesagt, sie können nur noch mit dem Rohr ein bisschen tupfen zwischen all dem grünen Zeug. Der Philipp hat einen grünen Daumen gehabt. Die Nachbarn haben dem Philipp ihre Pflanzen gegeben, wenn sie gezügelt haben. Und manchmal haben sie ihm auch einen Serbel gegeben, den er dann wieder zu Weg gebracht hat. Die Zimmerlinde zum Beispiel hat wie eine Trauer wieder ausgesehen, als er sie bekommen habe. Und jetzt strotze sie vor Kraft und zittere mit allen Blättern, wenn er zu Nacht schnarchle, hat Agathe gesagt. Agathe hat schon eingesehen, dass da kein zweites Bett Platz hatte. Sie hat sich auf der Bettkante von Philipp eingerichtet. Aber das ist dann prekär geworden, als er seine Balkonpflanzen eingenommen hat im Herbst. Da hat sie gar keinen Platz mehr gehabt. Der Philipp hat ihr einen kleinen Verschlag gemacht auf dem Balkon. In der Stube wäre es nicht gegangen. Die war voll mit Gräsern und jungen und alten Bäumchen und Kakteen und was weiß ich was. Und gestunken hat es auch, haben wir gefunden. Da, wo wir einmal bei ihnen waren. Der Philipp hat nur organischen Dünger gebraucht für seine Pflanzen. Also Hühnermist und Rossmist und so. In der Küche hat sie eine Würgefeige gehabt. Und der Gatte hat einmal gesagt, sie hätte Angst vor ihr. Aber der Philipp hat sie nur ausgelacht. Ganz am Anfang, da, wo sie im Philipp seine Wohnung gezügelt ist, hat der Gatte an einem Abend jemand in den Fernseher angestellt mit der Fernbedienung. Aber das hat sie dann gleich wieder aufgegeben. Sie hat gar nichts gesehen durch das Schilf durch, wo bis an Tilly gegangen ist. Sie hat es auch einmal gesagt, sie könnte fast nicht mehr durch den Dschungel robben, wenn sie einmal rausgehen. Duschen müsse sie im Hallenbad, weil das Bad natürlich auch voller Pflanzen sei. Wo Agathe gesagt hat, die Naturliebe von Philipp sei ihr ein bisschen zu viel und sie hätte die Natur gerade so gern verrissen, ist er hässig geworden. Man hat es dann immer mehr und immer lauter gehört streiten. Wo es Winter geworden ist, ist es dann auf einmal ruhig geworden. Wir haben Agathe nicht mehr gesehen. Wir haben dann nicht so auf sie geachtet. Keine könnte sagen, wenn sie das letzte Mal rum gewesen wäre. Ich will ja nichts sagen. Aber es ist uns schon ein bisschen komisch vorgekommen, als Philipp auf einmal ein paar Pflanzen in Grünkübel gehabt hat. Und dann hat er sogar angefangen, das Grünzeug selber zu einem grossen Komposthaufen zu bringen, den er kennt hat. Jede Woche hat er eine Ladung rausgetan. Die Agathe hat niemand mehr gesehen. Der Philipp hat sie in kleinste Stück versagt und in Kompost da, hat er mal einer gesagt. Das wäre schon möglich. Der Philipp hat den ganzen Winter durchgeräumt. Der Verschlag auf dem Balkon ist geblieben bis im Frühling. Dann hat ihn der Philipp zusammengelegt und in die Abfuhr da. Der Philipp hat gekündigt und ist gegangen. In die Atacama oder in die Namib. Ich weiss auch nicht mehr, was er gesagt hat. Jedenfalls in die Wüste. Dort, wo es nichts Grünes mehr gibt. Außer vielleicht einem verschimmelten Käsresten. Wir haben ihn noch gesehen, wo der Taxi gekommen ist. Er hat nur eine einzige Koffer mitgenommen. Seine Wohnung war leer, wo wir sind schauen. Kein Blättchen ist mehr am Boden gelegen. Und von der Agathe war keine Spur mehr herum. Niemand hat sie mehr gesehen. Ausser, es wäre eben die Frau gewesen, da letzte, die ich auf dem Rebstockweg gesehen habe. Aber ich bin nicht sicher.
Alles ist möglich. Ein Kurzkrimi also von der Charlotte Bedegnano. Macht es ihr denn eigentlich Spass, wenn sie in einer Geschichte über das Jenseits befördern kann? Das ist die Frage von der Susanne Sturzenegger.
Ja, erstens macht es mir Spass und zweitens, wenn ich die Leute erfinde, dann lebe ich mit denen, dann lerne ich es kennen, dann weiss ich, was los ist mit denen und dann habe ich eine schaurige Verbarmen mit denen, wenn sie umgebracht werden. Aber ich weiss, dass es so läuft.
Charlotte Bedegnano, wenn Sie selber jetzt Ihren Schreibstil beschreiben müssten, was würden Sie da sagen? Wie schreiben Sie?
So wie man redet. Wenn ich jemandem etwas erzählen würde, würde ich das auch so erzählen, wenn ich es schreibe. Ganz gewöhnlich.
Sie schreiben ja auch auf Mundart. Was ist denn da der Vorteil gegenüber dem Hochdeutschen, wenn Sie eine Geschichte schreiben?
Ich habe erst vor ein paar Jahren angefangen, übersetzen vom Schriftdeutschen in die Mundart. Und da habe ich gefunden, dass das am Schluss ganz anders ist. Die Geschichte wird eher wahrer oder lebiger.
Was braucht es bei Ihnen, damit Sie eine gute Geschichte schreiben können?
lange Zeit, ich schiebe so etwas ganz lang vor mich hin und dann noch ein bisschen länger und dann habe ich keine Zeit und dann tun ich es vielleicht für später verschieben und dann vergesse ich sie vielleicht, das kommt auch vor. Das Problem ist, dass so eine Geschichte, wenn man sie geschrieben hat, ist sie eben liquid. Ein paar Stunden später ist sie ein bisschen anders und am anderen Tag fällt einem noch etwas ein. Ganz schlimm ist, wenn man sie fortschickt, damit sie publiziert wird, dann, sobald sie im Briefkasten ist, fallen einem alle Verbesserungen ein. Es ist immer so. Es ist immer so gewesen, mein Leben lang.
Eine Geschichte ist nie fertig.
Eine Geschichte ist nie fertig.
Für wen schreiben Sie Ihre Geschichten?
Die schreibe ich eigentlich gern für mich. Und die zürichdeutschen Geschichten schreibe ich für all die, die zürichdeutsch lesen wollen. In der Sprache, die man in diesem Jahr redet. In 10 Jahren ist die Sprache anders und in 20 Jahren sowieso. Und in 30 Jahren weiss gar niemand mehr, dass wir mal Zürichdeutsch geredet haben, in Winterthur. Was weiss ich. Ich wollte nur einfach festhalten, dass man jetzt so, in diesem Jahr so redet.
Sie brauchen manchmal auch Wörter, die man von den Jungen kennt. Mega zum Beispiel kommt etwa die mal vor.
Ja, glücklicherweise habe ich 5 Enkel und die reden normal. Die finden das mega krass. Die reden so, wie Teenager heute in diesem Jahr reden.
Viele ältere Leute schreiben ja gern von früher, von Kindheitserinnerungen, was sie so alles erlebt haben in ihrem ganzen langen Leben. Sie aber schreiben Geschichten von heute. Warum das?
Das stimmt. Eben die anderen Leute haben das schon alles schön aufgeschrieben. Das ist alles dokumentiert. Aber wenn man heute redet und was für Geschichten das es heute gibt, und was heute ein Heiratsinserat bewirken kann. Und irgendjemand muss das auch aufschreiben. Und ich denke, ich mache das wahrscheinlich nicht schlecht. Irgendjemand muss es ja machen.
Was gibt Ihnen Schreiben?
Ah, wenn ich etwas geschrieben habe, bin ich zufrieden nachher. Mhm.
Was machen Sie, wenn Sie eine Geschichte fertig haben oder abgeschlossen haben? Fertig ist sie ja nie.
Fertig ist sie nie. Aber wenn sie mal abgeschlossen ist, dann tue ich sie ins Archiv. Der interessante Teil ist Geschichte schreiben. Und wenn ich manchmal mit den alten Kisten schaue und ein bisschen schaue, ich bin auch am Aufräumen, ich muss ja meine Bücher vorgehen, oder? Und dann komme ich manchmal auf alte Geschichten von mir und denke, hey, das ist jetzt eigentlich noch gut gewesen.
Sie merken es, sowohl eine originelle Gesprächspartnerin wie auch eine begnadete Geschichtenschreiberin, die Winterthurerin Charlotte Peterniana. In ein paar Minuten nach dem Zürcher Kammermusikduo Giocondo haben wir hier nochmal so eine Geschichte von ihr.
Thank you.
wunderbare Geschichten übers Älterwerden heute in der SRF 1 Schnabelweit. Die Winterthurer Mundartautorin Charlotte Pedignana hat es vorhin unter anderem vom Vergessen gehabt oder auch von einem kleinen Mord. Ich denke, wir alle vertragen noch ein Supplement, oder? Eine Geschichte mit dem Titel «Käse Requiem». Auch ein bisschen böse, die Geschichte von einer, die mit dem Leben abgeschlossen hat. Und von einer Freundin, die gar keine ist. Lesen tut auch wieder Sandra Werner.
Komm nur rein. Es passiert ja schon nichts. Ich bin nicht ansteckend. Jedenfalls nicht so direkt. Ja, gell, bist schon ein bisschen überrascht. Ich habe schon lange gemerkt, dass nicht mehr alles stimmt. Aber es hat mir dann Gottlob niemand Vorwürfe gemacht von denen. Die rauchen ja auch. Und wenn du von aussen bist, siehst du auch immer die Kippen rumliegen. Was? Sogar Spritzen und Tabletten? Alle Jahre wieder, denkst du. Und dann ist es auf einmal das letzte Mal. Der letzte Herbst. Die letzten Goldbarmähne. Das letzte Konzert. Die letzte Weihnacht. Wir haben im Oktober gefeiert, weisst ja nie. Und jetzt der letzte Winter. Aber ich will sowieso nicht im Frühling sterben, wenn die Blumen billig sind. Und im Sommer, wenn es so heiß ist. Nein, danke. Aber die Hauptsache ist, dass ich jetzt nicht mehr aufhören muss rauchen. Das würde mich echt stressen. Ich rauche zuletzt im Krematorium. Ganzheitlich. Wenn ich jetzt ins Gras beisse, erfülle ich nur meine statistische Pflicht. Ich bin genau in der Mitte, wenn du das Alter, das Geschlecht, das Gewicht und die allgemeinen Lebensbedingungen anschaust. Ich wollte nie etwas Besonderes sein. Nicht wie du. Und ich habe auch nie so kompliziert da. Die Spitex-Frau verschlurzt Zäupfen und Shampoo. Aber vielleicht nimmt sie es auch heim. Wer weiß? Und sie reisst noch die letzten Haare aus beim Waschen. Aber sie ist gleich immer noch besser als die letzten zwei. Auch wenn sie die Lümpen nicht auswaschen und auswinden und aufhängen. Aber es geht ja nicht mehr lang. Die letzten paar Tage will ich ins Spital. Und zwar in die Privatabteilung. Die Diagnose hat mich ziemlich überrascht. Ich bin im Mai zur Kontrolle gegangen und dann hat mir die Arzthelfin gesagt, der Doktor sei verunfallt und hat mich zu seinem Stellvertreter geschickt. Als er mich dann endlich angeschaut hat, hat er gesagt, die Hüfte sehe schlecht aus. Und dann ist er in Pension gegangen. Da bin ich in die Gemeinschaftsklinik da an der Strasse. Im ersten Doktor hat meine Leberwerte nicht gefallen, der zweite hat wegen der Blutwerte reklamiert und hat mich in die Röhre geschickt. Und wo der Bericht kam, hat er mich ins Spital geschickt, wo ich sofort Chemo und Strahlen bekommen habe, obwohl es natürlich zu spät war. Was ich da inhaliere? Pure Sauerstoff, damit ich schnaufen kann. Ich tue jetzt alles vorbereiten. Todesanzeige habe ich schon geschrieben und ausgedruckt. Die Tochter muss nur noch das Datum rein tun. Und Couvert habe ich auch schon mit 85 Rappen frankiert. Alle drei. Die erste Version hat der Tochter nicht gefallen. Da habe ich es halt abgeändert. Ich wollte schreiben, dank tatkräftiger Mithilfe der Ärzte Romadür und Tilsit sowie des gesamten Personals der Gemeinschaftspraxis und so weiter. Aber wie gesagt, ich habe sie dann abgeändert. Ich weiss nicht, warum ich noch auf meine Tochter höre. Gestern ist sie mir so frech gekommen, dass ich ihr aufgehängt habe. Jetzt bin ich fertig mit ihr. Die Vitrine kann sie sich ins Chemi schreiben. Ich gebe sie am Brockenhaus. Ich habe heute am Morgen schon angerufen, aber am Montag ist ja nie jemand rum. Ich probiere es morgen mal. Was willst du mit dem Küssi? Das sind Arfenspäne. Leg es wieder an. Meine Schuhe wird sie in die nächste Schuhsammlung geben, obwohl sie noch fast neu sind. Es sind etwa 65 Bärli mit den Sommerschuhen. Ich will nicht mit den Schuhen verbrannt werden, das würde stinken. Die Rosle will es nicht, obwohl ihre Füße nur anderthalb Nummern grösser sind als meine. Lass den Inhalator stehen! Ja, mein Husten ist wüst, ich weiss es. Aber das Blut ist vom Hals, nicht von der Lunge. Ein Pilz habe ich auch noch bekommen. Und das Knie da ist zum Ballon aufgeschwollen. Wegen dem bin ich ja überhaupt in die Kontrolle gegangen. Jetzt habe ich eine Infektion von der Spritze. Die müssen aber auch immer die dicksten Nadeln nehmen, auch am Arm. Schon wegen dem Knie könnte ich nicht mehr laufen, wenn ich noch laufen könnte. Ausser den Leuten im Haus und meiner Tochter und dir und der Mutter weiss niemand, dass ich jetzt dann taube. Die anderen wird es treffen wie eine Bombe aus heiterem Himmel. Und dann wird es reuen, dass sie mich im Leben immer so schofel behandelt haben. Aber dann ist es halt spät. Ein Leben lang haben sie mich umgeschupft und sich selber vorgebügelt. Wie im Theater. Mir haben sie immer die blödsten Rollen gegeben. Eine, wo ich nur zwei Sätze konnte sagen. Und dann haben sie erst noch alle gegelt hinter meinem Rücken. Auch du. Ich habe es schon gemerkt. Aber ich habe nichts gesagt. Auch nicht, wo du mir den Rolf ausgespannt hast. Hast du ihn ja dann gleich wieder gehen lassen, weil er eine Frau wollte, die einem ebenbürtig war, hat er gesagt. Eine Frau mit Niveau. Aber ich kann ihn dann auch nicht mehr wollen. Ich habe gesagt, ich will kremiert und in ein Gemeinschaftsgrab geleert werden. Aber die Tochter will das nicht. Sie will ein Grab und einen Grabstein und das ganze Tamtam. Das macht mich fix und foxy. Sie ist in der Kirchenpflege und hat mit ihrem Pfarrer geredet. Aber dann brauche ich jemanden wie ein Loch im Kopf. Ich will ihn nicht, nicht tot und nicht lebendig. Den Grabstein kann sie haben von mir aus, aber den Pfarrer kann sie vergessen. Und keine fromme Gesänge, um Himmels Willen. Als ich vor ein paar Wochen bei ihr war, hat sie das Requiem gespielt auf der Geige. Aber sie hat gesagt, sie übe für ihr Quartett, nicht für meine Abdankung. Es hat tönt wie Wolfsgeheul. Die Mutter heult auch. Sie glaubt mir nicht, dass sie zum letzten Loch auspfeifen und sagt, sie sei selber todkrank und es gehöre sich überhaupt nicht, dass ein Kind vor den Eltern sterbe. «Liebes Kriegeli», hat sie gesagt, «tu mir das nicht an!» «Liebes Kriegeli!» Mich hat es fast aus den Socken gehauen, als sie das gesagt hat. Ein Leben lang bin ich nur enttäuscht gewesen und jetzt kommt sie mir mit «Liebes Kriegeli!» Zwei Männer hat sie ins Grab gebracht, ein wenig schnell nacheinander, und gerbt. Aber sie war immer grauenhaft geschmürzelig gewesen. Sie hat alles behalten. 10 Jahre nach dem Tod vom Stiefvater habe ich einmal ein Biss gefunden im Kühlschrank. Schön eingewickelt in Alufolie. Ich weiss nicht, für was dass sie das behalten hat. Wahrscheinlich hat sie es gebraucht, um Weihnachtsgutschen auszustechen. Sie hat mich immer kurz gehalten und mich gecancelt und gesagt, ich sei dick und dumm und lügenhaft. Und jetzt macht sie so ein Theater und kommt mir mit «Liebes Kriegeli». Sie hat mich für alle Scheidungen im Umkreis vom Irchel verantwortlich gemacht und natürlich auch für meine eigene. Sie war ein Leben lang eifersüchtig auf mich. Und jetzt vergunnet sie mir noch den Tod. Sie selber tyrannisiert die ganze Umgebung mit ihrem Tod, der offenbar gerade bevorstünde. Da hockt sie mit ihrer Zigarre im Gesicht und der Brille auf der Brust und röchelt, sie will noch ein letztes Mal an Rigott Schwan anschauen. Und dann ist ihr letzter Wunsch, noch mal auf Neftenbach zu fahren zu ihrem Elternhaus. Und dann will sie, bevor sie sterbe, noch mal Wärmisel essen im Bahnhöfli. Und das macht sie seit Jahren. Du bist ja auch immer vergeistig gewesen. Nur weil du klein bist und dünne Haare hast und nie etwas gelernt hast, nicht in der Schule und nicht nachher. Es stimmt, dass ich die mal eingeschupft habe, aber da war ich noch ein Kind und habe es nicht besser gewusst. Und der Badmeister hätte mir keine Ohrflattern geben dürfen. Heute würde ich ihn anzeigen und überhaupt hast du ja profitiert, weil du sofort gelernt hast, schwimmen. Und hier auf dem Eisweiher habe ich nur den Ballen rausgerührt und du hättest ihn ja nicht müssen holen im Schilf. Hättest ja können warten bis im Sommer, um ihn zu holen. Hast ja dann Glück gehabt, dass der Spaziergänger vorbeikommen ist. Deine Mutter hat dann gesagt, du dürfest nicht mehr mit mir spielen. Aber ich bin dir gleich immer eine gute Freundin geblieben. Hast du das estimiert? Nein. Bist misstrauisch gewesen und hast gemeint, ich sei es gewesen, wo hinten nur erzählt hab, dein Mirko sei Bettnässer und sie haben ihn drum nicht genommen im Militär. Ich meine, es ist ja wahr, oder? Komm mir nicht so nahe mit dem Küssen, ich sehe ja nichts mehr. Zrimini, weisst du noch? Wir haben es gelacht gehabt, bis wir davon gelaufen bist. Die Italiener haben schon noch gelacht, wo das Kleid runtergefallen ist. Ich habe mit dem Nagelschere den Stich von der Seite nicht aufgeschnitten. Wir haben es alle lustig gefunden, aber du bist verrückt worden. Du hast eben keinen Humor. Und dann habe ich 10 Jahre lang nichts mehr gehört von dir. Da konnte ich auch unseren Lottogewinner teilen mit dir. Aber was hättest denn du gemacht mit so viel Geld? Die 10 Jahre ohne dich sind ja erholsam gewesen. Und wir haben euch dann auch nicht müssen zum Hochsieg einladen. Vielleicht hätten wir euch sowieso nicht eingeladen. Aber nach meiner Scheidung habe ich dich dann gleich wieder in meinem Freundeskreis aufgenommen. Du hast ja sonst niemand. Du hast eben keinen Humor und eben kein Talent zur Freundschaft. Wo gehst du jetzt hin mit dem Inhalator? Hey, komm rum. Hey, 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 hey.
Kein Requiem. Eine letzte Geschichte also von der Charlotte Pederniana. Heute im Mittelpunkt von unserer Sendung «Schnabelweit» hier auf SRF 1. Anderes Thema. Wissen Sie, warum der Berg «Männliche» heisst? Tja, weil am Anfang sind vor allem Männer dort aufgeschlichen. Männer schleichen, hat sich mit der Zeit abgeschliffen zu «Männliche». Das ist die falsche Antwort. Die richtige gerade als nächstes im Schnabelweit Briefkasten.
Nirgendwo zum Hingehen und kein Versteck mit aufgelegten Rattenmöbel. Helle Sonnendeck, mehr grössere Stube, zum noch besseren Wohnen und Bananenpalmen. Jeder VIP-Zone, nirgends zum Hingehen und kein Versteck, mit Zitronengras und mit klimaneutrales Recyclingbesteck. Mehr offene Plätze mit einer Kassen am Eingang und Bananenpalmen und Soundcheck vom Liedgesang. Und ich lauf dort statt ein Sandwich mehr und so werbe für so ein brandneues Heftli. Und ich glaube, es heißt schöner sterben. Und ich glaube, es heißt schöner sterben. Bossa Nova in der Party, es ist für einen guten Zweck. Mehr und mehr Leuchtturm, wo ein Zeiger, wo es hingeht, und Bananenpalmen in der Abendsonne so wie rot. Statt ein Sandwichmann und zu werben für so ein brandneues Hüftli. Und ich glaube, es heißt schöner sterben.
Für ein eigenwilliges Lied «Schöner sterben» aus dem Schaffhausischen vom Quartett Pabst und Abstinenzler. Mundart und nichts als Mundart, immer am Donnerstag von 9 bis 10 hier in der SRF 1 Schnabelweit. Wie Anfangsstunde versprochen, weitere Antworten jetzt auf Ihre Mundart-Fragen, geschätzte Hörerinnen und Hörer. Zum Beispiel schreibt Veronika Wildi, sie sei mal auf dem Männlichen im Berner Oberland gewesen. Jetzt wüsste sie gern, von wo der Name kommt, leite ich gerne meinem männlichen Kollegen Markus Gasser weiter.
Ja, man könnte ja vermuten, das sei ein symbolischer Name für einen besonders männlichen Berg. Also so einen, der vielleicht hoch und steil ist, am Ende noch so mit einem phallischen Sinn. Oder einen, wo man seine Männlichkeit dran kann üben, indem man darauf aufsteigt oder so. Aber eben der Männliche, wer ihn könnte, der weiss, das ist nicht gerade das Matterhorn, ist eher ein flacher Bergrücken im Vergleich zu Jungfrau Mönch und Eiger, die hinten dran aufragen.
Also kein besonders maskuliner Berg, um das so auszudrücken. Was denn sonst?
Der Ausspruch «männliche» führt uns auf die Spur vom Wort. Der Ursprung ist nämlich «mannlichen». Mittelhochdeutsch «mannlehen» oder «mannlechen» ist im Schweizerdeutschen zu «mannslehen», «mannlehen» oder «mannlächen» geworden. Und das bedeutet «nur im Mannesstamm vererbliches Lehen». Also ein Lehengut, ein Pachtgut, das jemand hatte und das vererbbar ist, und zwar von Vater auf Sohn vererbbar.
Also dann ist der Berg eben so ein Mannlehe gewesen.
Ja, entweder die Bergkuppe vom Männlichen selber oder an einem Alp unten dran muss so ein Mannlehe gewesen sein. Und später ist der Name dann auf einen ganzen Berg übergegangen. Und das Wort ist im Laufe der Zeit im Volksmund bedeutungsmässig und lautlich als Adjektiv männlich, mannlich angeglichen worden, sodass man jetzt eben damit tapfer und Mann assoziiert.
Vom Männlichen jetzt zum Kragen. Musst jetzt kein Kragen machen. Das bedeutet das Gleiche wie, jetzt musst du keinen dicken Hals machen. Also musst dich nicht so ärgern. Das schreibt uns der Thomas Meier aus Basel. Hals und Hemmlichkragen gehören ja zusammen, schreibt er. Darum sage ich die kleine Ortsverschiebung vom Hals zum Kragen ja zu verstehen. Er möchte jetzt aber wissen, ob ein Kragen machen typisch für Basel sei und ob man an anderen Orten andere Begriffe rund um den Hals brauche.
Also der Kragen, das ist ein beliebter Ort für Redensarten, das kann man sagen, für ganz verschiedene Redensarten. Aber Ein Kragen machen, das habe ich tatsächlich nie gefunden. Weder im Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten, noch im Schweizerdeutschen Wörterbuch, noch im Grimmschen Wörterbuch, noch in der Baseldeutschen Wörterbuch. Also alles versucht, um das zu finden, aber es ist nie verzeichnet. Andere Redensarten mit Kragen schon. Die berühmteste sind «ein am Kragen nehmen» und «ein an Kragen gehen» für Gewalttätigkeit, sei es reale oder symbolische. In der Ostschweiz sagt man noch «der Kragen leeren», wenn man seine Wut los wird. Oder «ich lotter die Zähne Kragen runter», wenn man jemandem droht. Also es gibt viele so Kragenausdrücke, die mit Ärger, Wut oder Gewalt zu tun haben. Aber eben, ein Kragen machen ist offenbar nicht so verbreitet.
Ich kenne es selber auch nicht. Ich sage nicht einen Kragen machen, sondern einen dicken Hals machen tatsächlich.
Genau, ich sage auch einen dicken Hals machen. Und das ist auch der Ursprung von dieser Redewendung. In der Wut schwellt oder am Hals an, so dass der dicker wird oder dicker scheint. Und statt dem Wort Hals braucht man in vielen Redensarten eben das Wort Kragen.
Also der Kragen vom Hemli oder von der Jacke als Metapher, als Bild für den Hals selber.
So verstehen wir das heute, genau. Als sogenannte Metonymie, also als Bedeutungsverschiebung. Man sagt Kragen, meint aber der Hals. Aber die Vorstellung ist eigentlich falsch, weil die ursprüngliche Bedeutung vom Wort Kragen ist nicht der Kragen von einem Kleid, sondern Hals, Schlund, Kehle, Nacken gewesen. Also der Hals selber, innen und aussen. Seit etwa einem Jahr 1100 gibt es das mittelhochdeutsche Wort Kragen mit der Bedeutung Hals und dann auch schon mit der Bedeutung Bekleidung des Halses. Das schon. Schon beide Bedeutungen von Anfang an. Aber die Wurzeln vom Wort Kragen, die liegen im indogermanischen Stamm Guer, wo Schlund verschlingen bedeutet. Also der Körperteil ist vor dem Kleidungsteil gewesen. Darum sind die meisten von diesen Redensarten eigentlich wörtlich zu verstehen, nicht bildlich. Also wenn man zu heiss ist und sagt, es brennt mir den Kragen ab, dann ist wirklich die Speiseröhre gemeint. Und ein Kragen machen, das meint nicht symbolisch, sondern ganz konkret einen dicken Hals machen vor Ärger.
Der Peter Trutzmann von Ennetbürg am Vierwaldstättensee macht keinen dicken Kragen, hoffe ich einmal, sondern er hat Freude an der Schnabelweide. Nach so vielen guten Schnabelweide-Sendungen schreibt er uns, will er jetzt selber wissen, von wo sein Name Trutzmann eigentlich kommt. Im historischen Lexikon von der Schweiz habe ich gelesen, dass Trutzmann im Urner Schächental schon im 13. Jahrhundert bezeugt sind. Seine Vorfahren sind also 1291 allweil dabei gewesen. Aber eben, von wo kommt der Name und was bedeutet endlich Mann? Jemand hat mal gemeint, die Trutmann seien vom Norden her eingewandert. Könnte das sein, Markus Gasser?
Ja, das könnte in einem übertragenen Sinn sein, weil der Name Trutmann zu den althochdeutschen Rufnamen gehört, also aus dem nordisch-germanischen sprachlichen Umfeld kommt. Die Endung Mann kommt viel vor in deutschen Familiennamen. Gerade kürzlich habe ich im Briefkasten Bruckmann erklärt. Viele althochdeutsche Rufnamen haben die Endung Hermann, Hartmann und so weiter. In den altgermanischen Sprachen hat Mann Mensch bedeutet oder Mann, hat also auch für eine Frau gebraucht werden.
Also der Hinterteil wäre geklärt. Was bedeutet der erste Teil vom Namen? Trut?
Das ist nicht ganz so klar, weil sich zwei Wortgruppen hier überschneiden, die fast gleich tönen. Einerseits gibt es die Linie Trut mit der Grundbedeutung Kraft, Stärke. Hier dazu gehört altnordisch Truder, göttliches Wesen, Walküre. Das ist dann zum mittelhochdeutschen Trute geworden, Unholdin, und lebt im Neuhochdeutschen als Trude, Hex, Nachtmar weiter. Trut oder Trud hat also dort die Bedeutung Geist. Heute ein böser Geist, ursprünglich aber auch ein guter oder ein göttlicher Geist.
Ich kann es einem gerade ein bisschen schudern. Und die zweite Bedeutung?
Könnte zum heutigen Wort traut, lieb, geliebt, vertraut gehören. Mittelhochdeutsch und Althochdeutsch Trut, aus Germanisch Truda. Also der Trutmann wäre in dem zweiten Fall der Liebling. Jetzt Trut als Geist oder göttliche Kraft und Trut als Lieb, die sind sprachlich ja so nach und Schreibungen sind so schwankend zwischen D und T und kurzem und langem U, dass für die Herkunft vom Namen Trutmann eben beides möglich ist.
Ja, ich würde meinen, der Peter Trutmann kann auslesen, ob ihm Lieb oder Geist lieber ist. Vielleicht ja gerade eine Kombination, ein lieber Geist. Die Schnabelweide von nächsten Donnerstag kommt live von der Buchmesse Leipzig. Schweizerdeutsch trifft Sächsisch, darum aus Motto. Denn unser Mundartkenner Markus Gasser diskutiert mit seinem sächsischen Kollegen über die Rolle der jeweiligen Dialekte früher und heute. Und der Berner Mundartautor Pedro Lenz kreuzt Wortklingen mit dem Leipziger Mundartkabarettist. Redaktion von der heutigen Sendung Susanne Sturzenegger.
Warum ihr so traurig? Wo man sieht man es doch an? Solltet ihr mal eure Gesichter sehen, wenn ihr sitzt im Büro? Solltet ihr mal eure Gesichter sehen, wenn ihr fahrt in den Tram? Warum seid ihr so traurig? Es läuft doch so, wie ihr es weht. Frau und Kind sind doch zwei. Im Beruf geht's gegen ein bisschen vorwärts. Es lenkt doch auch hier und da schon für ein kleines drüber ein. Warum seid ihr so traurig? Fürchtet ihr das, was kommen könnte? Die möglichen Zufälle. Und wenn das Alter dann kommt, hat er eine rechte Pension. Das Leben im Bett tut, besinnt sich der Tür wieder dran. Manche, wenn das Leben im Bett tut, besinnt sich der Tür wieder dran.
Schmetzer singt Manimatta da auf SRF 1. Nach der Szene begleitet sie der Ralf Wicki mit dem Nachtclub. Thema heute: Kiefle im Auto. Also bei uns ist es seit dem GPS massiv besser geworden, weil der ist jetzt schuld, wenn man die Autobahnausfahrt verpasst. Weiterhin einen schönen Abend wünscht Ihnen der Mike Lamar.
Du gehst die Straße entlang. Links und rechts von dir eine graue Häuserwand. Graue Menschengesichter laufen durcheinander. Und du bleibst stehen, schaust die Schaufenster an, siehst ein Spiegelbild, wo noch viel grauer ist. Du siehst nur graue Menschen treiben, zwischen grauen Häusern zielen. Du siehst nur eine graue Wand, graue Häuser nebeneinander. Du siehst nur graue Menschen treiben, zwischen grauen Häusern zielen. Doch schau auf, denn da scheint der blaue Himmel. Ein Teil von dem riesengroßen Grau. Und durch die graue Gasse halt ein langer Schrei. Das Echo, wo erklingt, ist deine eigene Stimme. Du siehst nur graue Menschen treiben, zwischen grauen Häusern zielen. Du siehst nur eine graue Wand, graue Häuser nebeneinander. Du siehst nur graue Menschen treiben, zwischen grauen Häusern zielen. Doch schau auf, denn da scheint der blaue Himmel ganz allein für dich.
zwischen Beton, Glas und Stahl. Scheint für dich ein Sonnenstrahl. Du siehst nur graue Menschen treiben, zwischen grauen Häusern ziehen. Du siehst nur eine graue Wand, graue Häuser nebeneinander. Du siehst nur graue Menschen treiben, zwischen grauen Häusern ziehen. Doch schau auf, denn da scheint der blaue Himmel ganz allein.
SRF 1, es ist 10 Uhr.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.